habe gelernt, was ein Schätzle ist. Also eine Spätzle, das gibt es im Schwäbischen ja auch, aber auch gibt es auch Schätzle. Das sind die Lieblingskinder. Die Lehrer, die haben ein Schätzle in der Klasse. Oder Eltern haben das bestimmt auch. Warst du eigentlich das Schätzle deiner Eltern?
Ja, aber wir haben uns als Kinder immer so ein bisschen geneckt, gegenseitig. Und uns gegenseitig geärgert, ja, du bist der Goldsohn. Also bei wir haben immer gesagt, der Goldsohn oder die Goldtochter.
Und was habt ihr gemacht, um selber der Goldsohn zu sein oder Tochter?
Ja, entweder haben wir was Besonderes getan, was unsere Eltern erfreut hat, oder wir waren einfach besonders lieb auch. Wir haben jetzt nicht groß rumgebockt.
Ja, und das zahlt sich natürlich aus, weil dann die Lehrer bzw. die Eltern das Schätzle dann ordentlich bevorzugen.
Das stimmt.
Darf man länger aufbleiben, kriegt nicht die schweren Aufgaben.
Oder, was weiß ich, beim Essen kriegt man ein Stück Schokolade mehr.
Ja, also es lohnt sich auf alle Fälle, Schätzle zu sein. Zumindest für einen selber, für die anderen ist es dann vielleicht ein bisschen traurig. Hat Gott eigentlich Schätzle?
Ich würde jetzt mal so pauschal sagen, alle, die zu ihm gehören, ist bloß die Frage, wer zu ihm gehört.
Also die Bibel ist da rückhaltlos. Ja, Gott hat Schätzle. Ganz bestimmt und ganz ausgewählt. Das Kirche heißt eigentlich Ecclesia, die herausgerufen, das sind die Besonderen. Was wird man denken? Wer sind diejenigen, die Gottes Schätzle sind? Also ich denke, das sind die Leute, die fromm leben, die Gottes Gebote einhalten, Leute, die Gott dienen, mit denen Gott einfach zufrieden ist.
Ja, also die immer so, die nicht weiter auffallen, die vielleicht auch besonders gesegnet sind durch ihn, denen an alles gelingt im Leben.
Das stimmt, das ist die andere Seite. Also einerseits, dass sie sich verdienen, das Schätze zu sein, aber auch am Ergebnis, dass man gesegnet ist. Genau, wer alles, bei mir alles gelingt im Leben, dann einfach immer der Wind im Rücken.
Ja, die einfach auch so menschlich gesehen vielleicht viel Glück haben, jetzt mal menschlich gesprochen. Die, wo alles so im Leben stimmig ist, die sich nicht viel rumstreiten müssen mit den Widrigkeiten des Lebens.
Würden wir denken, ist natürlich, wenn man die Bibel guckt, kommt es meistens anders, als wir denken. Gerade wenn wir an Hiob denken, da war Gottes Schätzle gewesen. Aber dem hat das Schicksal oder der Teufel ganz schön mitgespielt. Also ganz so passt es nicht. Wir wollen heute mal einen Bibelabschnitt anschauen, der nicht so bekannt ist. Aus dem 19. Kapitel im 2. Buch Mose. Muss man sich also daran erinnern, dass die Israeliten ja 400 Jahre in Ägypten gelebt haben als Ausländer und erst berühmt waren, aber dann immer weiter unter Gunst gesunken sind und zum Schluss also ein richtig erbärmlich behandeltes Sklavenvolk waren. Die mussten also Ziegel brennen für die Prunkbauten vom Pharao und ja. Und dann hatte Gott die Gebete der Leute erhört und hat es ja herausgeführt, also richtig rausgerufen aus diesem Sklavenhaus und in die Freiheit geführt. Mose war derjenige, der da maßgeblich Gottes Auftrag ausgeführt hat, zum Pharao gegangen ist, let my people go. Und dann kamen diese 10 Plagen, wo also Stück für Stück aller Stolz von den Ägyptern weggebrochen war, bis sie dann eben einfach gesagt haben, geht, geht, endlich geht. Welche Geschichte ist vielleicht die berühmteste von diesem Exodus, von diesem Auszug?
Ja, du hattest schon erwähnt, dass das die Plagen, denke ich, das ist ja auch sprichwörtlich übergegangen in unsere Sprachen, die biblischen Plagen. Und ich denke auch noch die Geschichte mit der Tötung der Erstgeborenen, wie der Engel dann an den Häusern der Israeliten, also an den Häusern, die gekennzeichnet waren, an den israelitischen Häusern ist er vorübergegangen.
Ja, das ist ja dann dieses Passa, was dann in das Osterfest mündet. Gigantische Ereignisse hatten die Israeliten also hinter sich, denen schlackerten noch die Knie, wenn sie daran gedacht haben, wie die Armee von Pharao hinterherjagt, und die waren am Schilfmeer und konnten nicht weiter, und Gott hat sie einfach dann durchlaufen lassen und so. Und also durch das Schilfmeer hat das Wasser zur Seite gespült und dann sind die Ägypter ertrunken und so. Das sind also für Monumentalfilme geeignet. Und ja, das sind also großartige Ereignisse, was Gott da mit seinem Volk getan hatte. Und jetzt sind sie also da im Camp am Berg Sinai, und da kommt eine lange Zeit, wo sie dort bleiben und dann Gott anfängt, zu denen zu reden. Und das ist natürlich für uns auch interessant, denn Gott redet ja heute genau noch in seinem Wort zu uns. Und ja, das kann man sich also jetzt, wollen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, was hat Gott da gesagt? Er hat nämlich den Bund wieder aufgerichtet, den er schon mit Abraham geschlossen hat. Das ist also der alte Bund. Da heißt also im Vers 3, und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach, also dem Mose: So sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten, verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügen und euch Flügeln und euch zu mir gebracht habe. Die sollten sich erst mal erinnern, was Gott alles schon an ihnen getan hat. Also Gott war schon ganz schön in Vorleistung gegangen.
Ja, also vielleicht kann man das so vergleichen mit einem Vertrag. Also das und das habe ich schon, ja, wie du gesagt hast, ich bin in Vorleistung getreten, oder das und das habe ich schon getan. Und jetzt kommt eure Leistung.
Gott sagt also jetzt, wie es weitergehen soll, aber er führt das nochmal richtig aus, wie was passiert ist, was ich an den Ägyptern getan habe und dass ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Wer also schon mal einen Adler hat fliegen sehen, das ist ein gigantisches Bild, dieser riesige Vogel mit diesen riesigen Schwingen, und dann auf Adlersflügeln tragen. Ich denke, da wird man doch sagen, ja, also mich nicht. Mich hat Gott eher fallen lassen.
Also das ist ja so ein majestätisches Bild, wenn man sich das so vorstellt, dass man auf einem Adler fliegt. Das ist ja so, das hat ja sowas von sowas, ja, Erhabenes, was Majestätisches. Und das kann man nicht für jeden Tag in seinem Leben sagen.
Da habe ich was Interessantes gelesen von Leuten, die sich also auskennen, was die Adler so machen. Da ist wohl beobachtet worden, dass die Adler ihre Jungen dann, also füttern natürlich im Horst ganz oben, das ist immer irgendwie oben auf ganz hohen Bäumen oder in Felsen irgendwie oben. Und dann, wenn die Flügge sind, wenn die dann das Fliegen lernen müssen, dann schmeißen sie die raus. Und dann fliegt dieser junge Vogel, klatscht da runter praktisch. Und entweder er schafft es, die Flügel auszubreiten und selber zu fliegen, und wenn er es nicht schafft, und das ist das Erstaunliche, und das ist wahrscheinlich in diesem Bild auch mit drin, dann lassen die Eltern den jungen Adler nicht auf dem Felsen zerschellen, sondern die fliegen schon hinterher, und wenn der es nicht schafft, selber zu fliegen, fliegen die drunter, das ist also praktisch der Jungvogel auf der Mutter landen kann, und dann fliegen sie wieder hoch ins Nest. In den Horst. Also wenn man das in unser Leben umlegt, Gott scheint uns manchmal fallen zu lassen. Aber warum? Damit wir fliegen lernen, damit wir stärker werden im Glauben.
Mir fallen da zwei Sprüche oder zwei Worte aus den Psalmen ein. Dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest, sagt einmal Gott in der Heiligen Schrift, und auch: Rufe mich an in der Not. Das ist auch so ähnlich wie, ja, ich falle, so ein Fliegen ohne Fallschirm, und dann, aber so will ich dich ja retten, und du sollst mich preisen.
Ja, das, also Gott uns auf Adlers Flügeln trägt, das ist sein Volk, und das andere eben, dass er sie herausgerufen hat aus der Sklaverei in Ägypten. Und das klingt schon der neue Bund mit an. Was hat Jesus gemacht? Er hat uns rausgerufen, er hat uns befreit. Und hier heißt es ja, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügen und euch zu mir gebracht. Gott hat also im alten Bund das Volk zu Gott gebracht und Jesus hat im Neuen Bund hat uns zu Gott gebracht, hat das alles weggeräumt, was im Weg steht und hat uns zu Gott gebracht. Da sind also diese, im Alten Testament sind ja vieles noch so Bilder und Vergleiche und im Neuen Testament kriegt man es dann so richtig konkret gesagt, was Gott für uns getan hat. Ja, das ist also das, was Gott geleistet hat. Er hat uns getragen wie auf Adlersflügen, er hat uns gerufen, er hat uns zu sich gebracht durch Jesus, dadurch, dass er uns erlöst hat, dass Jesus ein Kreuz unserer Schuld gebüßt hat. Und dann kommt im Vers 5 das, was Gott vorhat mit seinem Schätzchen. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Also das ist das mit dem Schätzchen oder Schätzle, dass Gott zwar alle Völker gehören und Jesus kam ja in sein Eigentum, aber die Seinen haben ihn nicht angenommen, so heißt es im Johannesevangelium. Alle Völker gehören Gott, aber ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Da steht in dem Urtext im Hebräischen ein Wort, was nicht einfach nur Eigentum heißt, also Besitz, sondern ein Schatz, also das besondere Eigentum, was man zurückgelegt hat für besondere Gelegenheiten oder der Schatz, der Kronenschatz, die Kronjuwelen von dem König, die werden auch mit diesem Wort bezeichnet. Also Gott hatte das Volk Israel ausgewählt, sein Schätzchen zu sein.
Ja, und jetzt und heute in unseren Zeiten kann ich mich dann als Gottes Schätzchen dennoch begreifen, auch wenn ich jetzt nicht zum Volk Israel gehöre?
Ja, und das war also im Alten Bund, wählt Gott das Volk aus, also das ethnische Volk, die Kinder Israels oder die Familie Jakobs. Aber ja, fürs Wort ist dann nach Ostern, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Das Israel vom Neuen Bund ist also nicht mehr dieses ethische Volk, sondern die, die an Jesus glauben.
Sozusagen, und dann kann ich das so verstehen, wie wenn Gott auf uns Menschen schaut, auf die gesamte Menschheit und alle, die an Jesus glauben. Jesus ist sozusagen so wie eine Lupe für Gott. Und wenn er durch diese Lupe schaut, dann sieht er nur dieses heilige Volk von Christen.
Das ist also erstaunlich, was wir für einen Vorrang haben oder für einen Vorzug. Wir sollen sein Eigentum sein vor allen Völkern. Die auserwählte Gesellschaft, die Auserwählten, eben die Schätzler. Ja, und dann geht's weiter. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das war also im Alten Bund der Beruf an Gottes Volk. Sie sollten ein Königreich von Priestern sein. Die hatten eine ganz bestimmte Aufgabe in der Welt. Die sollten die Verbindung zu Gott herstellen. Im Neuen Testament wird es dann auch nochmal kommentiert, dass Gott also den Juden oder dem Volk Israel den Vorzug gegeben hat. Die hatten Gottes Gebote. Die wussten, hatten es in Stein gemeißelt, was Gott will, was gut ist, was der Herr von den Menschen fordert und sind dadurch vor üblen Irrwegen bewahrt worden. Also wenn man das hört, so die heidnischen Völker, die haben dann also eben, was weiß ich, sogar Menschen geopfert, um die Götter gnädig zu stimmen, dass dann Regen kommt oder haben Tempelprostitution angefangen und wer weiß was für Sachen. Davor hat Gott dieses Volk von heiligen Priestern oder dieses königlichen Königreich von Priestern dazu benutzt, seinen Willen zu offenbaren, dass das bekannt war. Und er hat vorbereitet in dem Volk eben, dass Jesus da kommen konnte. Und wir sind heute im Königreich von Priestern.
Das heißt, wir haben diese herausgehobene Stellung, wir haben diese sozusagen diese Auszeichnung auch von Gott
zu verbinden. Ein heiliges Volk.
Ein heiliges Volk. Und wir brauchen keine speziellen mehr Pastoren mehr, durch die wir zu Gott sprechen, sondern wir sind das selbst.
Ja. Mache ich jetzt meinen Job überflüssig? Nee, also Tatsächlich, das wird ja im Neuen Testament dann wieder aufgegriffen. Der Apostel Petrus nimmt fast die gleichen Worte dann im 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr, also die an Jesus glauben, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja, wir sind herausgerufen, wir sind ein ganz besonderes Volk, wir sind ein heiliges Volk. Da werden jetzt alle, die uns sehen und kennen, sagen, ja, so heilig sind sie ja auch wieder nicht. Mhm. Ist nicht so gemeint, dass wir tatsächlich heilig auftreten können. Das können wir erst in der Ewigkeit, wenn Gott alle der alte Mensch also ganz weggenommen ist. Aber vor Gott gelten wir eben als heilig und als gerecht. Und wir haben also auch diesen Auftrag, ein Volk des Eigentums zu sein und ein königliches Priestertum. Gott.
Ja, und wir müssen ja auch selbst zugeben, dass, also wie das hier steht, dass wir sozusagen die Wohltaten Gottes verkündigen sollen. Und das, denke ich, gelingt uns nicht jeden Tag. Dass wir nicht jeden Tag oder durch das, was wir sagen oder durch das, was wir tun, nicht immer davon zeugen, wie großartig Gott ist.
Ja. Der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir haben überlegt, was da die Finsternis sein könnte, aus der wir rausgerufen sind. So diese Hoffnungslosigkeit, ich weiß nicht, was morgen ist, ich weiß nicht, was. Ich habe Angst.
Angst oder auch dieses Gefangensein in den menschlichen Gedanken, dass wir uns zu viele Sorgen machen und dass wir uns nicht in Gottes Hand wissen vielleicht. Oder dass wir uns zu sehr von irdischen Dingen abhängig machen. Und das engt irgendwann ein, wenn wir nur noch in irdischen Kategorien denken.
Nur noch Geld, Erfolg, Vergnügen. Genau, hin zu seinem wunderbaren Licht, dass wir eben Gott sehen können und unseren Weg begreifen können als einen Weg als Gottes Kinder und in seinem Reich hin in die Ewigkeit. Das gibt also eine ganz andere Perspektive. Also, wir sind sein Eigentum vor allen Völkern und ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Großartig, wir sind Gottes Schätzle. Das Volk Israel sagt zu diesem Angebot, das ist dann der letzte Vers von dem Abschnitt, und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun.
Also ich muss zugeben, dass mir das manchmal nicht leicht fällt, zu sagen, ja und Amen. So soll es sein.
Die Kinder Israel haben ganz, bald mal sagen, unbedarf gesagt, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Die wussten noch gar nicht, was da so alles auf sie zukommt. Das ist ja dann auch oft genug schwierig geworden. Was hindert uns dran, all das, was Gott geredet hat, zu glauben und darauf zu vertrauen, dass wir seine Schätzle sind?
Also das fängt an mit unseren Zweifeln an Gott oder dass wir ihm ganz vieles nicht zutrauen, was er tatsächlich vollbringen kann, dass wir vielleicht auch nicht so direkt seine Hand in unserem Leben sehen, dass uns das deswegen manchmal schwer fällt, dann fühlen wir uns eben allein gelassen und nicht so wie ein Adlerjunge auf den Schwingen seiner Eltern oder auch unsere Selbstverwirklichung, wir können alles selbst machen.
Sie einfach fallen lassen?
Ja, genau, dass wir uns nicht einfach alle nicht fallen lassen, wie jetzt, wer das schon mal mit Kindern gemacht hat, dass man sich einfach mit dem Rücken zuerst auf eine weiche Matratze fallen lässt, so ein komplettes Vertrauen darauf, dass man weich fällt und dass einem nichts passiert.
Da gibt es also dieses Spielchen, wo jemand dahinter steht und man wird einfach umgeschubst und muss darauf vertrauen, dass jemand einen hält. Genau. Ja, alles Volk sagte Amen. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Wir wollen es auch tun. Brauchen wir immer wieder Mut dazu und können wir auch Gottes Geist erbitten, dass er uns also die Augen öffnet, was für wunderbaren Schatz Gott aus uns gemacht hat und machen will. Wollen wir auch beten? Herr himmlischer Vater, hab Dank, dass du uns berufen hast, deine Kinder zu sein und dass wir dein Eigentum sein können vor allen Völkern, dass du uns in deine, als Juwel in deine Schatztruhe getan hast. Lass es uns doch erkennen und bewahr uns davor, dass wir dein Angebot zur Seite legen. Bewahr uns davor, dass wir hochmütig werden und weglaufen. Herr, wir bitten dich, gib uns doch den Glauben, dass wir auf dich vertrauen können und dass wir ein heiliges Volk sein können, eine königliche Priesterschaft, dass wir deine Wohltaten in unserer Welt verkündigen können. Amen.